Liebe Zuhörerschaft, willkommen zum «Das beflügelnde Wort», unserer Literatursendung, jeden Freitag neu auf Radio Chico. Und wir fangen heute an, wie wir das letzte Mal aufgehört haben mit dem Gedicht «Apfelbaum und Olive» von Hilde Domin. Ein Trost ist zu wissen, wo die Tassen stehen und die Teller in dem Haus, in dem du zu Gast bist, und einen Anteil zu haben an der Zärtlichkeit von Katze und Hund deines Freundes und die Tücke des Fahrrads zu kennen, als sei es dein eigenes, aus dem du mit der verblichenen Tasche in das fremde Dorf fahren darfst und die Milch auf dem Weg zu verschütten, als habest du selbst den Deckel der alten Kanne vor Jahren auf diesem Wege verloren. Du gehst durch das Gartentor und machst es hinter dir zu, als stehe die Bank für dich vor dem Haus und siehst die anderen draußen vorbeigehen, du, der Wanderer, von Tag zu Tag und von Land zu Land, an dem das Wort von der Flüchtigkeit allen Hierseins Fleisch ward. Du, den jede Wand aufgibt und den es oft nach des Zirkuskinds fahrbarer Höhle verlangt. Zwar, der Apfelbaum und die Olive sind überall dein, und in fernen Ländern schiebt man dir einen Stuhl an den Tisch, an der Seite der Hausfrau, und jedes gibt dir von seinem Teller, wenn die Schüssel schon leer ist, als habe ein Kind sich verspätet, nicht als kämest du eben vom Flugplatz, und die dunklen Mangobäume und die Kastanien wachsen Seite bei Seite in deinem Herzen. Du weißt, wie die hohen Gräser an den Rändern der Insel rascheln, in allen südlichen Meeren, wie staubig die Kaktuswege sind, und du gehst durch die schaumigen Wiesen und kennst ihren bunten Kalender. Du spielst mit dem Wind und bläst die hellen Kugeln des Löwenzahns in die Luft und siehst dem Schweben der kleinen weißen Schirme mit zu. So leicht, so widerstandslos vor dem Wehen, wie du selbst. Irgendwo dürfen sie landen. Dann fährst du die Straße hinab, als glättest du auf einem Schlitten an den Pappeln vorbei in die Abendsonne. Ein Reh tritt aus dem Wald und eine kleine Kirche auf einem Hügel mit einem einsamen Kirchhof winkt dir zu. Du wägst ihren Gruß wie eine Einladung, die man eines Tages, noch ungewiss wann, vielleicht gerne annehmen möchte. Und daran erkennst du, dass du hier ein wenig mehr als an anderen Städten zu Hause bist. Warum habe ich das jetzt nochmal gebracht, das Gedicht? Weil Hilde Domin das auch so gehandhabt hat. Die Dichterin hat an ihren Lesungen alle Gedichte zweimal vorgetragen. Sie hat damit sicher gehen, dass es auch wirklich bei den Leuten ankommt, was sie sagt. Beim ersten Lesen, da hört man ja vor allem den Klang, was ja auch so üblich ist bei einem Gedicht. Das ist so gestaltet mit Reimschema, aber vor allem auch der Rhythmik und der Wortklang, wie die Klänge zusammen harmonieren oder auch gegenklingen. Es soll schön tönen, auch im inneren Ohr gerade, und dabei Sätze haben, die ihm etwas direkt mitteilen, die ihm direkt ins Herz gehen, wo auf den ersten Blick, oder besser gesagt, aufs erste Gehör, ihm etwas mitteilen. Aber wo eben noch mehr dahinter steckt, eben ein Subtext dahinter hat, eine Symbolik oder Metapher oder ähnliche kleine Geheimnisse, die man als Leser herausfinden kann. Nach dem ersten Lesen von einem Gedicht, da soll etwas bleiben, das ihm noch kutzelt in den Hirnwindungen. Und für das ist eben auch das zweite Lesen, das zweite Vorlesen von Hilde Domin. Man hat der Klang, die ganze Magie vom Text schon aufgegriffen. Und jetzt kann man dahinter schauen, was einem da genau anspricht, was einem gesagt wird, unter dem, was gesagt wird. Weil Wörter eben meistens mehr sagen als ein Wort. Es gibt das geflügelte Wort «All writing is rewriting», also alles Schreiben ist Neuschreiben. Weil man als Autor die eigenen Sätze und Geschichten eben immer wieder überarbeitet an ihnen schleift, bis sie genau das machen, was man will. Das ist das Handwerk am Schreiben. Und in diesem Sinn gibt es auch das Handwerk beim Lesen. All reading is a rereading. Alles Lesen ist nochmal Lesen, weil man halt immer wieder zu interessanten Stellen springt. Oder mehrfach liest, um auch ganz sicher zu sein, dass man es versteht. Weil man vergleicht, was an anderen Stellen gesagt wird. Oder eben auch in anderen Texten. Weil bei jeder Textarbeit so kann man lesen, schreiben und so weiter zusammenfassen als Textarbeit. Da greift man auf alles zurück, was man schon mal geschrieben hat, schon mal gelesen hat. Vielleicht nicht bewusst, aber irgendwo im stillen Kämmerli vom Hirn ist es eben da. Es wird klein wie ein Schatzhort, wenn man so will. Auf jeden Fall ist eben auch hören, richtig zuhören, Textarbeit. Es wird einem anders vermittelt als ein Buch. Man braucht andere Sinne, aber das Prinzip, was das Hirn erlebt hinter den Ohren wie den Augen, ist eigentlich das Gleiche. Man kann halt einfach leider oft nicht nach hinten spulen, um es nochmal zu hören, wo auch nicht immer nachfragen, was gerade gesagt ist worden, was da einem gerade erzählt ist worden. Darum ist es eher eigene Kunst, etwas vorzulesen, etwas vorzutragen, sodass es auch beim ersten Mal so ankommt, wie man sich das als Kunstschaffender wünscht. Darum geht es zum Beispiel auch im Poetry Slam, wo wir das letzte Mal kurz davon hatten. Poetry Slam, da erinnere ich euch kurz, das tönt kurz gefasst so idealerweise.
Krasse Rakete des Applauses.
Das Fischstäbchen-Prinzip. Grund genug zu sein, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen.
In 3, 2, 1.
Wer heilt dann meine Wunden und meine Schmerzen? Wer korrigiert meine Fehler beim Lernen? Wer ist das Lachen zu meinem Scherzen? Aber wer ist das Feuer auf meinen Kerzen?
Man muss weitermachen, sein Bestes geben, denn Bildung ist der Schlüssel des Lebens.
Das Einzige, woran ich mich nach 9 Jahren Schule erinnere, ist der Satz: Das Einzige, was zählt, sind Noten, Fleiß und Leistungen. Und der Satz des Pythagoras. Merci für uns.
Wenn du die Augen aufmachst, wird das Glück zu dir kommen. Du wirst es sehen, egal von wo. Glück, wir alle reden vom Gleichen und meinen etwas anderes. Merci.
Und egal, ob es er sagt oder sie sagt, ich bräuchte es eigentlich von dir.
Emilia.
Wenn ich mir Gedanken mache, wie es ohne dich wäre, dann versinke ich in Traurigkeit. Danke, dass es dich gibt.
Das Ziel ist nicht so gut, ansonsten muss ich auf die Bühne. Aber ehrlich, ich bin nicht der Huber. Ich bin auch nicht Venus von Bündnitz. Ich bin die Mine vom Spiegel.
Kennt ihr das Pfeifen von der Meersäule? Sie essen sehr gerne Apfelgräubschi. Oder sagt ihr Bütschki, Bätschki oder Bitschki? Oder vielleicht Gripschi, Urpsi oder Ursi. Es gibt auch noch Gigetschi, Indri oder Spule. Wir sind aber noch nicht fertig. Habt ihr schon von Betzki, Gürpsi oder Bitzki gehört? Oh je, was für ein Genusch in meinem Kopf. Sei schon, bin ich müde. Besser gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht.
Ja.
für euch. Liebe.
Aua.
Wie ihr Sendung vom 2.6. versprochen, wollte ich noch zum Poetry Slam jetzt noch etwas mehr erzählen. Die Geschichte des Poetry Slam fängt 1986 in Chicago an. Also eigentlich fängt sie vor ein paar tausend Jahren an. So die ältesten Aufzeichnungen von Gedichten findet man in China aus dem Jahr 1500 vor Christus. Und logischerweise hat es auch ein Gedicht in mündlicher Form schon lange vorher gehabt, wo man anderen Leuten vorgetragen hat. Aber ja, Poetry Slam im engeren Sinn hat es 1986 in Chicago zuerst mal gegeben. Eingeführt vom Performance-Poet Mark Kelly Smith. Die Idee war, der klassische Lesung, wo halt einfach jemand am Tisch sitzt und vorliest und das Publikum nickt das stumm ab, dem ein Gegenwicht zu geben. Er wollte, dass die Leute auf einen Text reagieren, mehrere Leute kommen und oft unangemeldet, auch Leute, die allein sind, eine Plattform bekommen. Darum war da so gerade am Anfang meist ein offenes Mic gewesen, sozusagen. Auch heutzutage haben die meisten Slams alle freie Plätze, wo Leute sich spontan melden am Abend, wo eben auch noch nicht in Szene drin sind. Wirklich wichtig ist dabei immer das Publikum gsi. Die Texte haben das Publikum sollen direkt ansprechen, auch durchaus zum Mitmachen interagieren. Und das Publikum ist aufgefordert gsi, mitzuteilen, was sie vom Text halten. Auch durchaus während der Vortrag ist worden, damit der Text aber nicht zu sehr unterbrochen wird. Wenn man zustimmt, hat man zum Anfang das charakteristische Schnipsen eingeführt, das Zustimmungszeichen, das wo man etwa die neuen Filme oder Serien sieht. Also falls ihr euch mal gefragt habt, was das genau soll, das rumgeschnipsen da, wenn ihr es dann besser könnt. Jetzt wisst ihr es. Von dort hat es sich ausbreitet auf Europa, Afrika, also auf alle Metropolen und eben global. Weil es auch wirklich ein aufrichtiges Bedürfnis war, oder immer noch ist, so eine demokratische Lyrik-Plattform zu haben. Aber was sicher auch einen Effekt hatte, ist, dass sich der Poetry Slam als Veranstaltung auch immer mehr eben zu einem Dichter-Wettstreit gewandelt. Davor hat es auch gewisse Regeln, die entstanden sind. So sollte ein Text nicht mehr als 5-6 Minuten dauern. Wer zu lang braucht, dann wird der von den Moderatoren freundlich, aber bestimmt vom Mikrofon wegbuxiert. Und Vorträge wird ohne Kostüm und ohne Requisiten. Es geht wirklich pur um einen Poet und seinen Text. Und eben darum, wie der Vorträge wird, der Text, wie man als Darsteller vom Text mit dem Publikum interagiert. Und das kann kotzen, das Publikum zum Mitmachen und sich so nur in Form von Lachen. Der Text selber hat aber wirklich keine Grenzen, außer dass es eben selber geschrieben muss sein. Also, zitieren ist dabei natürlich erlaubt. Das kann also nachdenkliche Poesie sein, eine Aneinanderreihung von Sprachwitzen, eine Liebesgeschichte, ein wissenschaftlicher Vortrag, ein rhythmisches Reimspiel, ein Märchen und so weiter. Auch gerade politisch-satirisch kommt sehr viel vor, gerade im Deutschen. Aber auch im Ursprung des Slam ist der politische Ausdruck sehr stark verankert. Die Texte jedenfalls, die werden dann vom Publikum via Notenblatt benotet, mit Noten von 1 bis 10. Die Skala wird vom amerikanischen Literaturveranstalter Bob Holman so definiert, dass es nur ein Text wäre, der nie hätte geschrieben werden sollen. Und es passt, dass die niedrigste Note ja eigentlich ein 1 ist, weil jedes Gedicht, jeder Text verdient, dass es entsteht. Es ist halt etwa die nur einfach noch nicht rein für die Öffentlichkeit oder vielleicht auch nie dafür intendiert. Aber ja, eine Szene, das ist, wenn man im Kollektiv einen Höhepunkt erlebt, also so richtig alle im Saal mit dem Text viben, es einfach wirklich alle mitreisst. So halt, wenn man Literaturgeschichte im Reagenzglas, im Raum, in der Sekunde miterlebt. Jedenfalls, die Noten werden dann zusammengezählt, die Anzahl Notenblätter variiert, meistens ist so etwas bei 5 bis 8. Die beste und die schlechteste Note werden dabei gestrichen. Die 3 mit dem besten Resultat der vortragenden Slammer, die kommen dann in ein Finale, wo ein zweiter Text vorgetragen wird, der niederbenotet wird nach dem gleichen Schema. Und sollte es hier zu einem Gleichstand kommen, dann wird nachher das Publikum direkt befragt, aus Ganzes. Und zwar, indem es Lärm soll machen für ihren Favorit. Halt mit Klatschen, mit Mögen. Halt so wie es sollte tönen, auch an einem guten Rockkonzert. Und sehr oft ist das Lärmpublikum so energetisch, dass sie die meisten Rocker ein bisschen beschämen, wenn man so will. Jedenfalls, die Moderatoren schätzen ein, wenn dass man mehr Lärm geschenkt hat und entscheiden dann der Gewinner auf Basis von dem. Also quasi viel Lärm um alles, könnte man sagen. Die Auszeichnung durchs Publikum bezeichnet wirklich den Kern eines Poetry Slam als Event. Wie von Slam Poetry als literarische Form. Es ist ein gemeinschaftliches Erleben, wo durch die Tatsache, dass die Slams immer wieder stattfinden und eben auch den freundlichen Wettstreit haben, zulassen, dass sich eine echte Community bilden kann, mit Freundschaften, mit Fandom, mit Kontinuität sozusagen, also man weiss auch, ob die Namen, was da sein können und so weiter. Es ist ein bisschen ein Extended Universe nachher, wenn man in moderner Parlance das aufgreifen will. Aber vor allem fordert es eben auch ein Minimum an Beteiligung der Zuhörer, wo der Text zu mehr kann gemacht werden als die puren Wörter, als auch ihre pure Darbietung. Man erfahrt so, wie jetzt da sind, als aktiver Leser, am Text erst so richtig Leben gibt. Es ist ja auch so, dass am Ende von einem Text, wo man sich selber als Autor eingebracht hat, seine Umwelt und Erfahrungen und Ideen verarbeitet, das in Wörter und allgemeine Form und Abfolge bringt, dass am Ende vor allem von der Gnade vom Leser steht, das alles. Und dass der Leser eben auch mitmacht. Bloß am Ende existiert ein Text, ja wirklich erst so recht, wenn er auch erfahren wird durch einen sogenannten Rezipient, also eben durch einen Leser, der den Text erfährt am Schluss. Genau das zelebriert ja so der Poetry Slam als literarische Gattung. Und man lernt im weiteren Sinne auch den Künstler als Teil des literarischen Werks kennen, dass ein Schreiber sich immer auch zumindest klein selber zur Kunst macht. Man erfährt das nicht nur, man lernt es wertschätzen. Und durch das, dass jeder Poetry Slam als Event an sich eine eigene Sache ist, kein Slam passiert zweimal auf identische Art. Durch das ist es so jedes Mal absolut einzigartig. Also es geht wie über Originalität hinaus um die Frage, wo ein Text einen Ursprung hat. Sondern man ist direkt bei der Quelle eben. Weil auch wenn der Text vorverfasst ist, die Performance vorbereitet ist, es lebt dennoch im Moment. Es lebt in Reaktion vom Publikum und wie das Publikum, der Rezipient eben, das auffasst und selber verarbeitet und in seine eigene Welt einfügt. Und in diesem Raum kann aber wirklich so viel leben, das kann auch etwas sehr Stilles sein schlussendlich, wo umso mehr ihr Seelen kann toben. Wie zum Beispiel der Text «Flüsterpost» von Finne Degen. Oder da gibt es eben poetisch verspielt, rhythmisiert, wie Zara Alteneichinger sehr oft macht, zum Beispiel mit ihrem wunderbaren Text «Optimistin trotz allem». Es kann auch dazu genutzt werden, wissenschaftliche Fakten einfach verständlich zu machen. Ein gutes Beispiel wäre der «Science Slam» von Thomas Kronschläger. Oder es kann auch einfach überwältigend sprachlustig lustig sein, wie Remo Zumstein mit seinem «Zusammen sind wir Störch»-Text. Das sind alles Texte, die ich nach herzlich ans Herz legen. Ja, herzlich ans Herz legen. Die kann man auf YouTube finden. Oder ich hoffe natürlich, dass ich die Menschen bald mal hier im Studio begrüssen darf, damit sie die Texte vortragen können und wir ein über ihr Arbeiten reden. Für einen Moment müsst ihr euch damit begnügen, dass sie euch schon mal empfohlen habe. Jedenfalls, die Poetry Slams, da ist natürlich eben viel Wort dabei. Ganz viele Wörter sogar. Es geht viel gelungen geschrieben und überlegt zu konstruieren. Und eben auch ganz viel Performance und Bühnenpräsenz, wo er den Poetry Slam auch den Spagat macht, vom Text vorlesen zum Theater. Und zum Thema Theater erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe von «Beflügelten Wort» mehr. Und dann bekommt ihr einen Beitrag von einer externen Mitarbeiterin, der Kira, die euch über ihre Theatererfahrung berichtet. Bis dann wünsche ich euch eine ganz schöne, belesene Zeit.